Ja, unser Thema heute Morgen ist, dir geschehe gemäß deinem Glauben. Das klingt ganz einfach und ist auch ganz einfach. Wir werden das merken. Und wichtig ist, dass wir diesen Grundsatz von der Schrift her fassen können und auch glauben dürfen. Das haben wir ja am Freitag gehört, dass das ein Geschenk ist. Also wir reden über den geschenkten Glauben, gemäß dem uns geschieht. Gott hat ja Gesetze oder Regeln für die Glaubenden. Er hat Gesetze oder Regeln auch für alle Menschen, ja für das ganze All. Also alles ist bei Gott geregelt. Das ist der Gott der Ordnung. Bei Gott herrscht Ordnung. Und ich möchte mal ein paar Grundlinien der Schrift nennen hier. Ohne dass wir die Bibeltexte jetzt alle lesen, nur damit ihr wisst, wo der Gedankengang hingeht, gibt es Grundlinien der Schrift, die immer gelten. Es gibt göttliche Prinzipien und Gesetze, über die wir reden wollen, um daraus zu erkennen, dass hier eine ganz schlüssige Gedankenkette entsteht, auch für mein ganz persönliches Leben. Weil das, worum es heute Morgen geht, will ich ja was von haben. Ne? Die nächsten Tage oder du hast das bisher schon erlebt, auch recht. Weil das sollte eigentlich so sein. Weil oft merken wir ja selber gar nicht, was wir alles so für Wunder erleben in unserem Leben. Also Grundlinien der Schrift. Da wäre zum Beispiel die Grundlinie, wo Jesus sagt, Erste werden Letzte sein. Das ist ein Gesetz, das gilt. Das ist aber, jede dieser Linien ist eine Predigt für sich. Also ich will das nur erwähnen, damit ihr wisst, worum es geht, bei der Grundlinie, über die wir heute Morgen reden. Also Erste werden Letzte sein, ein Gesetz. Ein weiteres Gesetz ist, das lesen wir, ich sage die Bibeltexte wenigstens mit, damit ihr sie gehört habt. Also Erste werden Letzte sein, steht in Matthäus 20, 16. In Römer 11, Vers 16 sagt Paulus, der Erstling ist Garantie für die Masse. Es gibt also eine Grundlinie der Schrift, die sagt, wenn es Erstlinge gibt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott noch mehr vorhat. Oder wir kennen den Maßstab aus der Bergpredigt von Jesus, der sagte, so wie du urteilst, wirst du selber beurteilt werden. Das heißt, unser Maßstab fällt auf uns zurück. Auch das ist eine Grundlinie der Schrift. Wir lernen bei Paulus in Römer Kapitel 12 eine weitere Grundlinie, nämlich, du sollst das Üble in dem Guten besiegen. Dazu später noch ein Wort. Das Üble in dem Guten. Das größte Übel, um das gleich anzufügen, und das größte Gute ist ja auf Golgatha zusammengetroffen. Da hat Gott alles Übel aller Zeiten mit dem Opfer des Sohnes sozusagen bezahlt. Hat also mit seiner guten Tat in Gänsefüßen das ganze Üble aufgehoben. Das ist das Grundprinzip. Ein weiteres Grundprinzip oder Gesetz oder Grundlinie ist, dass was man sät, dass das auch geerntet wird. Wenn einer Radieschen sät, kann er keinen Weizen ernten. Das ist ein Gesetz. Dann lernen wir von Jesus noch in Lukas 12, dass wer viel bekommen hat, von dem wird auch viel erwartet. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Das sind so, damit wir das verstehen, Grundlinien der Schrift, die für alle Zeit gelten. Es gibt noch eine ganz köstliche Grundlinie, die für uns besonders wichtig ist. Davon lesen wir Lukas 15, dass zum Beispiel die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, das kennt ihr ja, der verlorene Sohn oder der erwartende Vater, wird auch schon mal gesagt. Also wir wissen, der Sohn ist verloren, das heißt, er ist weggegangen, ganz bewusst. Und er weiß, wo sein Zuhause ist und kann freiwillig dort wieder hin zurückkehren. Das hat er ja dann auch gemacht. Im gleichen Kapitel steht aber noch was von dem verlorenen Schaf. Und wenn ein Schaf verloren ist, das braucht nur 50 Meter von der Herde weg sein, das findet alleine nicht zurück. Das weiß, die Herde ist weg, also hat das Empfinden wahrscheinlich, jetzt bin ich alleine oder wie auch immer. Aber ich weiß nicht, wie es da zurückkommt. Also das musst du suchen und musst zurückbringen. So lernen wir das in Lukas 15. Und das dritte Beispiel ist, dass die verlorene Münze, die Münze ist verloren, die weiß nicht, dass sie verloren ist, die kann auch nicht zurückkommen, die liegt da irgendwo in der Ecke und die musst du so lange suchen und musst sie dann wiederbringen. Also an den drei Dingen sehe ich, dass alles Verlorene gefunden wird. Das heißt doch, es bleibt nichts verloren. Selbst das, was von selber gar nicht weiß, dass es verloren ist, wird zurückgebracht. Das ist eine Grundlinie der Schrift. Also wenn wir das auf Gott anwenden, dann lernen wir hier, dass Gott alles zu seinem Heilsziel bringt. Da bleibt nichts da hinten. Das sind also Grundlinien der Schrift. Und die Grundlinie der Schrift, um die es heute Morgen geht, von der lesen wir in Markus 11, Vers 24. Und Markus 11, Vers 24 ist eigentlich der Vers, um den es heute geht, beziehungsweise um die Kernaussage dieses Verses. Und wenn wir das in den meisten Bibeln lesen, steht das ja auch richtig dort. Man hat das immer gut übersetzt. Ich kenne keine, die das nicht so schreibt, wie wir das glauben dürfen. In Markus 11, Vers 24 sagt Jesus zu den Lernenden, zu seinen Jüngern, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Er sagt also nicht, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass das irgendwann mal Wirklichkeit wird, vielleicht, ne? Hoffentlich, ach und oh, sondern er sagt, wenn du so betest, dann denk daran, du hast das schon und dann wirst du es auch haben. Das klingt ganz simpel, ist es auch, und das dürfen wir glauben. Hat natürlich seine Grenzen, das ist ganz klar. Es muss gottgemäß sein, das sah schon vorweg, aber es wird vielfach unterschätzt. Es wird vielfach unterschätzt. Also dieses Gotteswort ist für mich ein Gesetz, was zu diesen Grundlinien der Schrift gehört, die mir ganz besonders köstlich sind. Dann haben wir noch die Grundlinie der Schrift, die habe ich vergessen, die muss ich noch da hinzufügen, das wollte ich eigentlich vorher sagen. Die, von der lesen wir Matthäus 19. Da sagt Jesus mal, es ist schwerer, dass ein Reicher in das Reich der Himmel kommt, als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und in dieser Verbindung sagt er dann, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Da steht die Dynamis, die Vermögenskraft Gottes. Also das ist Matthäus 19, 26. Bei Gott ist alles möglich. Wenn ich das glauben kann, dass bei Gott alles möglich ist, dann ist eigentlich nichts unmöglich. Und wenn ich das in mein Leben hineinnehme, dann geht es mir doch gleich besser, weil ich weiß, alles, was da passiert, hat seinen Sinn und für ihn ist nichts unmöglich. Er hat alles möglich. Und dann geschieht mir gemäß meinem Glauben. Darum geht es ja heute. Das ist also die eine Sache, diese Grundlinien der Schrift. Jetzt gibt es noch göttliche Prinzipien. Ich will auch hier nur zwei nennen, weil die so wichtig sind. Ihr kennt die Geschichte, wo der Paulus den Herrn anruft, dreimal in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10 steht das. Und wegen seinem Dorn im Fleisch und dem Satansengel, wie er das da nennt. Und da kriegt er die Antwort, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Also die Gotteskraft wirkt bei dem Schwachen zur Vollendung. Dieser Grundsatz kommt ja mehrfach vor in der Schrift. Da sagt uns also, Gott hilft dem Schwachen. Also wenn du dich schwach fühlst, dann weißt du, jetzt bin ich einer, dem Gott hilft. Weil Paulus sagt, wenn das so ist, und er hat das ja geglaubt, dann will ich lieber schwach sein, weil dann weiß ich, Gott ist auf meiner Seite. Denn solange ich stark bin, brauche ich Gott ja nicht. Da kann ich das selber machen. Versteht ihr? Also die Schwachheit in deinem Leben, in meinem Leben, diese Schwachheit, die du empfindest, ist ein Beweis dafür, wenn du ein Gotteskind bist, dass er jetzt dir ganz besonders hilft. Sonst wärst du eben nicht schwach. Er hilft den Schwachen. Das kannst du auch im Alten Testament lesen. Es gibt also eine ganze Reihe von Hinweisen. Wäre eine Predigt extra. Ein anderes Prinzip ist, was hierzu passt, davon lesen wir in 1. Korinther 13, dem hohen Lied der Liebe, dass Gott die Liebe in Person ist. Und in Vers 5, 1. Korinther 13, 5 steht dann, dass diese Liebe das Üble oder Böse, besser das Üble, nicht zurechnet. Die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Das ist ein göttliches Prinzip. Und wenn wir wissen, dass Gott seine Liebe in den Herzen der Glaubenden ausgegossen hat durch den Geist, nicht in die Herzen, da steht in den Herzen, Römer 5, Vers 5. Und wenn ich so einer bin, der dazu gehört, zu diesem Leib des Christus, dann weiß ich, in mir ist wesenhaft die Gottesliebe vorhanden. Das kann ich glauben. Und deshalb darf auch ich mich unter dieses Prinzip stellen, dieses Gottesprinzip. Die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Wenn du also was Übles erlebst in deinem Leben, von deinen Mitmenschen oder deinen Brüdern, dann rechne das nicht zu. Das macht Gott auch so. Er geht sogar so weit, dass er das Üble des ganzen Kosmos nicht zurechnet, weil es in Christus schon längst bezahlt ist. Und welchen Grund hätten wir jetzt, unserem Bruder oder unserem Nachbarn oder wen auch immer, das Üble anzurechnen, was er uns getan hat? Das bringt gar nichts. Ne? Das macht es nur noch schlimmer. Ist nicht immer einfach, völlig klar. Das macht Mühe vielleicht oder wie auch immer. Aber wenn du das Gesamtprinzip erkennst, und ich hoffe, ich komme noch dazu, euch auch ein praktisches Beispiel aus meinem Leben zu sagen, wie man durch ganz einfache Handlungen dieses Prinzip sozusagen in die Tat umsetzen kann und das große Wirkung hat. Ich habe das selber ausprobiert, noch schon mehrfach, und es klappt. Also, dem Schwachen wird geholfen, und die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Das sind zwei große Gottesprinzipien, die auch hier in unser Thema mit hineinfallen. Und jetzt möchte ich zu dem Thema, dir geschieht gemäß deinem Glauben, ein paar solche Gesetzmäßigkeiten etwas näher beleuchten, sie praktisch machen für uns, damit du, wenn du nach Hause gehst, dann weißt, genau das und das und das und das könnte ich mal ausprobieren. Oder das ist so. Ne? Also ich habe das selbst die Möglichkeit, das mal zu probieren. Und dieses erste Gesetz, das habe ich schon erwähnt vorhin bei den Grundlinien der Schrift, ist ja nach Galater 6, Vers 7, dass das, was gesät wird, auch geerntet wird. Galater 6, Vers 7 steht, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Also du säst Weizenkörner und dann wächst da Weizen. Das ist ganz normal, ne? Weiß jeder. Jetzt ist die Frage, wie viel ernten wir denn dann? Und ich habe mal so eine große Ehre, die Körner gezählt, da waren 80 Stück drin. Jesus hat mal gesagt, wenn gesät wird, ist die Ernte 30, 60 oder 100-fach. Ne? Also ich sehe ein einziges Körnlein in die Erde und da wachsen 50, 80, 100, was weiß ich wie viel. Kannst selber mal zählen, irgendwo wirst du erstaunt sein, wie viele Körner in so einer Ehre sind. Jetzt, das bedeutet doch, dass ich nicht nur dasselbe ernte, was ich gesät habe, sondern ein Vielfaches davon. Merkst du das, was da für ein Potenzial ist? Nämlich auch auf der negativen Seite. Also einmal fluche ich und dann ernte ich 80 Flüche. Ne? Das wäre das Ergebnis. Also wir müssen nochmal die Gegenseite betrachten. Ich sage ein gutes Wort und dann ernte ich 80 oder 100 gute Worte. Das ist keine Theorie. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 4, das will ich lesen. Es geht ja auch ums Wort hier. Ganz besonders in Philipper Kapitel 4, in den Versen 8 und 9, genau dieses Prinzip, nur aus einem anderen Grund. In Philipper Kapitel 4, Vers 8 und 9, da sagt er, das Übrige ist, Brüder, wie vieles wahr ist, wie vieles achtbar, wie vieles gerecht, wie vieles lauter, wie vieles liebenswert, wie vieles wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, diese alle erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir wahrgenommen habt, das praktiziert. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, hier steht's doch. Also, wenn du weißt, dass das, was du sähst, auch geerntet wird, dann wäre es doch am sinnvollsten, nur lauter gute Sachen zu sehen, weil ich möchte ja viel Gutes ernten. Also nur gute Gedanken. Alles, was er hier aufzählt in Philipper 4, wäre wichtig, dass wir das sehen. Und dann ernten wir mit Zuwachs. Jesus hat in Matthäus 19 mal gesagt, wenn du Vater und Mutter verlierst, um meinetwillen, die Probleme kriegst wegen mir, dann wirst du hundertfach empfangen. All das, was du verloren hast. Also ich verliere etwas, weil ich zu Christus gehöre und er gibt mir hundertfach davon zurück. Beim Hiob war es das Doppelte. Erinnert euch an die Hiob-Geschichte. Er hat das Doppelte gekriegt an allem, was er vorher hatte. Das ist schon allerhand. Ne? Da war er ein reicher Mann. Und hier heißt es jetzt bei Christus hundertfach. Natürlich auch in geistlichen Bezügen. Aber ich habe das ja auch erlebt. Ich habe alles verloren, meine ganze Familie, Verwandtschaft und so weiter. Außer meine Frau und meine zwei Kinder. Und alle Onkels, Tanten und was da so gibt, alles weg, ne? Von einem Tag auf den anderen. Und wenn ich, und dazu noch meine ganzen Freunde und Brüder und so weiter, alles was da gab. Und heute habe ich das erlebt. Ich weiß, es gibt, ich kenne heute viel mehr Glaubensgeschwister als jemals zuvor, ne? Das ist also ganz gewaltig, wie das gewachsen ist. Das hat sich in meinem Leben 100% erfüllt. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, von dem Thema, dir geschieht gemäß deinem Glauben, worüber wir ja heute Morgen ja reden. In Lukas 6, 38, da lesen wir auch noch, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Das ist die andere Seite. Das heißt, dieses Gesetz von Säen und Ernten wirkt sich auch aus auf meinen Beurteilungsmaßstab. Also wenn ich meinen Bruder ganz besonders kritisch beurteile, muss ich damit rechnen, dass mein Herr und Meister mich genauso kritisch beurteilen wird. Und dann geht es mir wahrscheinlich nicht mehr so gut, weil ich bin nicht besser wie mein Bruder oder meine Schwester. Also seien wir wachsam und vorsichtig mit diesem Gesetz von Säen und Ernten, weil das auch hineinreicht in unsere Fähigkeit, über andere zu urteilen. Dieses Gesetz, was ich sehe, werde ich auch ernten. Das kann nur Gott umdrehen oder ändern. Und hier, denke ich, ist die Geschichte um Josef ein gutes Beispiel dafür. Wir brauchen die Geschichte ja nicht zu lesen, die kennen die meisten. Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Sein Vater hat davon nichts gewusst. Und er ist dann in Ägypten durch Gefängnis etc. bis zum Führer der Nation geworden quasi, also als der zweite Mann nach Pharao. Und jetzt sagt, wo die Geschichte dann zu Ende geht, dieses ganze Drama, da kommen ja die Brüder nach Ägypten und wie sie dann begriffen haben, wer das ist, der da vor ihnen steht. Und dann lesen wir in dieser Geschichte in 1. Mose 45 in den ersten Versen, er sagt, der Josef zu seinen Brüdern, Gott hat mich vor euch hierher gebracht. Er hat nicht gesagt, ihr Halunken habt mich verkauft, sondern er hat gesagt, Gott hat mich vor euch hierher gebracht. Und hier an dieser Stelle, oder ich muss noch hinzufügen, im Kapitel 50, dann 1. Mose 50 in Vers 20, steht noch der markante Satz, ihr gedachtet es übel zu tun, Gott aber gedachte es gut zu machen. Aus dieser Geschichte heraus erkennen wir, die üble Tat der Brüder Josefs hat Gott rumgedreht, hat was Gutes draus gemacht. Und wenn wir jetzt nochmal an Römer 11, 16 denken, das war ja diese Grundlinie, die ich eingangs mitgenannt hatte, Römer 11, 16, wo uns gesagt wird, der Erstling ist Garantie für die Masse. Wenn du jetzt heilsgeschichtlich denken gelernt hast, dann weißt du sofort, Josef-Geschichte, diese schlechte Tat, die Gott umgedreht hat, der Josef war ja quasi derjenige, der seine Familie gerettet hat vor dem Hunger. Und diese Familie, Jakob und die anderen üblen Brüder zusammen, sind doch die Stammväter des Volkes Israel. Also diese üble Geschichte hat dazu geführt, dass die Erstlinge Israels, nämlich die 70 Leute, die zu dieser Familie gehörten, in Ägypten am Leben gehalten worden sind, damit sie nachher dieses große Volk Israel produzieren konnten. was ja wieder Heilswerkzeug Gottes ist für die ganze Welt. Also der Erstling, Josef und seine Brüder, dieser erste üble Anfang, dient dazu, die ganze Welt zu retten. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Ohne dass die Brüder Josefs ihn verkauft hätten, Gott hätte das auch anders machen können. Wir müssen bei der Geschichte ja bleiben. Hätte er den ganzen Kosmos nicht retten können. So könnte man das auch ausdrücken. Also das war, er hat ja Israel als Heilswerkzeug auserwählt. Es gibt nur Israel als Heilswerkzeug Gottes, kein anderes. Lasst euch nichts anderes einreden. Nur Israel ist das Heilswerkzeug Gottes. Und das ist genau an dieser Stelle in der biblischen Geschichte gerettet worden. Noch öfter, aber hier ganz am Anfang. Durch Josef und seine Brüder ist das hier, diese üble Geschichte in Gang gebracht worden. Und jetzt kann Gott, weil das der Erstling ist, auch die Masse sozusagen retten, auch die Übrigen. Und das lerne ich aus dieser Geschichte, die hier sozusagen in der Gotteskraft umgedreht worden ist in ihrer Wirkung. Die haben was Schlechtes gesehen und Gott macht was Gutes daraus. Das finde ich herrlich. Ne? Also das kann er auch. Gut, jetzt verstehst du sicher das Prinzip von Säen und Ernten, wie das uns die Schrift vor Augen führt. Ein zweites Gesetz wäre das Gesetz des Glaubens. Jetzt kommen wir unserem Thema schon etwas näher. Das Gesetz des Glaubens. In der Bergpredigt hat Jesus mal gesagt, in Matthäus 6, im Vers 8, wir sollen uns keine Sorgen machen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt. Wann weiß er das? Ehe ihr ihn bittet, steht da. Also, jetzt können Sie sagen, gut, da brauche ich ja gar nichts mehr sagen, ne? Er weiß eh schon alles. Aber ein Vater erwartet ja, dass die Kinder mit ihm darüber reden. Das ist auch nichts Neues. Im Alten Testament steht das auch schon. In Jesaja 65, da sagt Gott dem Propheten, und damit wir es lesen können, ehe sie rufen, werde ich antworten und während sie noch reden, werde ich hören. Also er weiß alles schon vorher, das ist ja klar. Und er reagiert auch darauf, er macht das einfach. Also das Gesetz des Glaubens sagt mir, wenn ich glaube hinein in Christus, ein Teil von ihm bin, dann kennt Gott alle meine Bedürfnisse, dann wird er die auch lösen. Trotzdem werde ich mit ihm reden, weil das erwartet er ja von mir. Und dann passiert das, wovon Jesus ja auch, als er noch auf dieser Erde umherwandelte, immer wieder gesagt hat. Matthäus 11, 28 ist ja dieser markante Vers von ihm, wo es heißt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und was macht er dann? Ich will euch erquicken, steht glaube ich in unseren Bibeln. Da steht das Wort für Hinaufruhe. Ich gebe euch Hinaufruhe. Die Ruhe, die nach oben hin orientiert ist. Weißt du, was das ist? Das ist mein tiefes inneres Bewusstsein, dass ich mit ihm verbunden bin und dass er mir jetzt, wenn ich zu ihm komme und bei ihm bin und in ihm bin, diese Gottesruhe schenkt. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor auch für das praktische Leben. Wenn es mal ganz dick kommt, dann denk an deine Antenne nach oben, an diese Verbindung nach oben und an die Tatsache, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo der Herr dir diese Hinaufruhe geben kann. Und in Matthäus Kapitel 9 finden wir ja eine köstliche Geschichte, die wir jetzt nicht lesen wollen, ich sage euch nur den Kern. Da waren zwei Blinde, die saßen am Wegrand und wollten unbedingt geheilt werden. Und sie haben gehört, da kommt Jesus, der Meister, der das kann. Und da rufen sie und die Leute machen Jesus aufmerksam. Und da stellt Jesus eine interessante Frage. Das ist nämlich die, die unser Thema heute Morgen betrifft. Er sagt zu ihnen, zu den beiden Blinden, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und was sagen die? Die sagen nicht, probieren mal, ne? Vielleicht, ach und oh. Nee, die sagen, ja, Herr. Verstehst du? Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Spontan, ja. Und da rührt er ihre Augen an und was sagt er? Er sagt, euch geschehe gemäß eurem Glauben. Das ist unser Thema heute. Ja, Moment mal. Ne? Jetzt sitze ich am Wegrand, bin blind. Da kommt einer, der soll schon welche geheilt haben. Ne? Man hat davon gehört. Und jetzt sagen, ja, wir können das ja mal probieren. Ne? Aber die Schrift macht uns deutlich, die hatten nicht diese Einstellung, ja, vielleicht klappt das ja, vielleicht auch nicht, und mal gucken und ach und oh. Nee, volle Überzeugung, wenn du willst, dann kannst du das. Ich weiß, dass du das kannst. Und deswegen bete ich auch oft, wenn es um kranke Geschwister geht, nicht, ja, wir hätten ja gerne, dass du, oder machst sie gesund oder irgend sowas, sondern ich sage mal, dass du das kannst, weiß ich, ne? Du kannst es sofort machen. Und jetzt möchte ich einfach mal darum bitten, dass du es auch willst. Verstehst du? Will mal, dass das so ist. Natürlich geschieht dein Wille, keine Frage. Aber versteht ihr, nach diesem Prinzip hier, was wir hier lernen, dass Gott heilen kann, dass er alles kann, das ist doch logisch, das wissen wir doch. Da muss ich nicht hier dran zweifeln. Ob er es will, das ist eine andere Frage. Und deswegen muss ich ihn bitten, dass er es will. Manche haben schon gesagt, ja, das kannst du nicht machen. Du schreibst der Gott vor, was er machen soll. Verstehe das nicht falsch. Ich sage ja nicht, was er tun soll, sondern ich möchte nur, dass er will. Natürlich geschieht sein Wille. Wenn er es nicht will, kann ich das nicht ändern. Das ist völlig klar. Aber ich dürfte doch mal versuchen, nicht auf sein Können abzuheben. Das ist doch Unsinn. Das wissen wir, dass er es kann. Sondern auf sein Wollen. Ich möchte, dass du es willst. Verstehst du? Das ist mein Gebetswunsch. Ich möchte, dass du das willst. Und deshalb, denke ich, ist dieses Thema auch besonders wichtig für uns, dass wir mal feststellen dürfen, wenn wir in der freudigen Erwartung dieser Gedanken leben, wenn wir jeden Tag da vor die Tür gehen, in der freudigen Erwartung, alles, was jetzt passiert, ist sein Wille und dient mir zum Guten und zu meiner Besserung, ja, dann gehst du doch durch diese Welt hier, da bist du mal, schwebst mal so halb über dem Boden, verstehst du?
Ja, das kann man genau. Gut doch hinzufügen, wo er damals auf Golgatha am Kreuz hing und vorher starb, Vater, wenn es möglich ist, lass mich gleich an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe nicht
mehr. Ja, genau, hat er vorher gebetet und wir glauben, dass das der Moment war, als er in Gethsemane war und der Satan begriffen hat, kurz vor Golgatha, dass was jetzt passiert, wollte das noch kurzfristig ändern und ungültig machen, was dann allerdings nicht passiert ist. Genau. Und jetzt gilt es natürlich auch, wenn du diesen Glauben hast und diese Überzeugung hast und damit vor die Tür gehst, dass noch was dazu kommt. Du darfst Gott dafür danken. Warum? Wann sagen wir Danke? Also ich sage immer dann Danke, wenn ich was gekriegt habe. Weil vorher, das ist ja kein Wert, ne? Ich sage zum Günther Danke und weiß noch gar nicht, dass er mir was schenken will, ne? Also das wäre Unsinn. Also ich sage Danke, wenn ich was gekriegt habe. Wenn also die Schrift mir sagt, ich soll Gott danken für alles, alle Zeit und so weiter, dann heißt das doch unter dem Gesichtspunkt, dir geschieht nach deinem Glauben, ich weiß jetzt oder ich glaube, er macht das und das in meinem Leben, stell mir das im Geist schon vor und danke dafür, dass das so ist. Ich kann zum Beispiel, ehe ich hier zu euch gefahren bin am Wochenende, kann ich dafür danken, dass er hier die ganze Konferenz so wunderbar hat laufen lassen. Dass er mir die Kraft gibt und das Wort und so weiter, das mache ich alles vorher. Wenn ich heimfahre, sage ich danke, dass du mich gut heimgebracht hast, nicht wirst, weil dass er das macht, weiß ich. Ne? Also ich danke für das, was ich schon habe. Wenn ich bete, sehe ich meinen jüngsten Sohn in der Versammlung sitzen, in der ersten Reihe, weil er da immer gesessen hat und seit Jahren nicht mehr hinkommt. Und ich weiß, danke, dass er wieder da ist, also dass er da sitzt. Alles, was ich... wir haben davon gelesen, Markus 11, alles, was ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das ist für mich das Gesetz. Also ich sage nicht, ach und oh, und vielleicht kannst du mal, sondern wenn ich sage, danke Gott, dass das so ist jetzt. Also ich sehe das vor mir, es hat sich erfüllt. Mein Gebetswunsch ist bereits erfüllt. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja sehr, sehr gefährlich und was weiß ich und du willst und ach und oh. Vergiss deine ganzen Bedenken. Die tun nichts zur Sache. Das Wort sagt, du sollst so tun, als wäre es schon passiert. Das zählt für mich. Ich glaube das einfach. Und ich kann euch sagen, ich habe solche Dinge nicht nur einmal erlebt, dass das auch funktioniert. Ich weiß, dass das funktioniert. Dass das nicht immer so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, ist auch klar. Und hier spielt dann das Beispiel auch von Daniel und seinen drei Freunden eine Rolle, da haben wir schon drüber gesprochen in diesen Tagen. Die haben auch gesagt, natürlich kann uns Gott aus dem Feuerofen retten. Völlig klar, aber wenn er es nicht macht, glaub ja nicht, dass wir das Standbild anbeten. Unser Standpunkt steht. Wir sind Gott treu. Da kann er es auch retten. Was er macht, ist seine Sache. Verstehst du? Also, Ergebnis ist ja bekannt. Also, diese Gewissheit darfst du haben. Und deswegen, es gibt ja einen schönen Vers in unserer Bibel, in Hebräer 11, Vers 1, den kannst du dir mal angucken. Den will ich jetzt auch lesen. Und in Hebräer 11, Vers 1 wird dieser Glaube definiert. Das ist ja die beste und einzige Stelle, wo das steht. Und wenn du den ganz, ganz wörtlich liest, dann wirst du merken, da steht was ganz Gewaltiges. In der normalen Bibelübersetzung steht das ja auch ganz gut drin, aber da fehlt mir ein wenig was. Vielleicht hat jemand hier Elberfeld oder Luther, kann das mal lesen. Ich habe es nicht hier gegenwärtig.
Sagst du nochmal die Stelle?
Hebräer 11, Vers 1. Inzwischen habe ich es auch gefunden. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, denn in diesem, ja, das geht schon weiter, also Vers 1. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das ist schon gewaltig, ne, was da steht. Wenn du das jetzt ganz wörtlich liest, dann, das klingt ein bisschen komisch, aber man kann sich dran gewöhnen. Da würde also heißen, Glaube aber ist erwartend und entstehen, steht da wörtlich. Glaube aber ist erwartend und entstehen, praktisch überzeugt von nicht zu sehendem. Deswegen bete ich auch so. Also wenn ich bete, mache ich immer die Hände auf und stelle mich dahin, weil ich will ja was haben. Ne? Also wenn du so machst und dir wirft jemand was zu, dann kannst du ja nicht fangen. Ne? Also muss ich so machen, damit ich das fangen kann. Also ich stehe erwartend unten und bin ganz praktisch überzeugt von all dem, was ich nicht sehen kann. Also wenn ich bete, weiß ich, das ist alles real. Und das will ich jetzt haben. Ich bin so wie Petrus, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Ja, wenn schon, dann richtig. Und wenn ich das glauben kann, das ist nicht unverschämt, gar nicht, im Gegenteil. Wenn Gott sieht, wie du voller Glauben bist und weißt, das ist alles real, das gibt's alles, das kann ich alles in meinem Leben verwirklicht sehen, dann ist das ein Glaubensbeweis, auch ein ganz optischer und sichtbarer. Also steh mal erwartend unten und sei überzeugt von allem, was du nicht siehst. Das ist die Botschaft von Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Gut, und wenn das so ist, dann wird dir alles gemäß deinem Glauben geschehen. Und deshalb nochmal zurück zu dem Grundvers, um den es heute Morgen geht. Und ich habe euch ja hier die Matroschka mitgebracht, diese russischen Puppen. Da stehen jetzt 5 Stück hier. Und anhand dieser 5 Puppen wollte ich euch mal zeigen, wo ihr steht im Glauben. Also Markus 11, 24 nochmal, da heißt, alles was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Gegen diesen Glauben gibt es Feinde. Dann nehme ich folgende Feinde. Die 3 Hauptfeinde sind der Zweifel, die Furcht, die Unwissenheit. Dazu käme noch mangelndes Vertrauen. Das sind die Feinde dieses Bibelspruches, auch dessen von Hebräer 11, Vers 1, was wir gerade eben gehört haben. Also diese Zweifel, Furcht, Unwissenheit und mangelndes Vertrauen sind große Feinde. David hat mal gebetet im Psalm 68, Gott wird sich erheben und es werden sich zerstreuen seine Feinde. Der hatte das Problem ja auch, das waren mehr äußere Feinde. Bei uns sind es die inneren Feinde. Die inneren Feinde, die heißen Zweifel, Furcht und Unwissenheit und mangelndes Vertrauen. Und jetzt, wenn ich dir mal demonstriere, wo du im Glauben stehst, mit der Matroschka, dann gibt es dafür überhaupt keinen Grund mehr, zu zweifeln, furchtsam oder unwissend zu sein. Wir gehen mal davon aus, dass von den 5 Puppen, die da stehen, die mittlere, das bist du, ne? Die mittlere bist du. Und jetzt betet Jesus in Johannes Kapitel 17, Vers 23, da betet er, du Vater bist in mir und ich bin in ihnen. Also das bist du jetzt, die mittlere Puppe. Die zweitgrößte hier, das wäre Jesus, und die ganz kleine wäre Gott. Du wirst gleich verstehen, warum. Jetzt sagt Jesus zum Vater, du bist in mir, verstehst du? Jetzt stellen wir die kleinste in die nächstgrößere. Jetzt ist Gott in Christus an dieser Stelle. Und dann betet er weiter und sagt, und ich bin in ihnen. Jetzt machen wir die mittlere auf, das bist du, und stellen Gott und Christus da rein. Jetzt ist in dir Gott und Christus. Das hat Jesus gebetet, ich glaube das. Welche Chance hätten jetzt die inneren Feinde? Zweifel, Furcht, Unwissenheit, mangelndes Vertrauen.
Ja, nein, voll, passt ja nichts rein.
Ja, ne? Und das ist unser Stand. Ist euch das bewusst? Das ist unser Stand. Aber das genügt noch nicht. Das geht ja noch weiter. In Kolosser Kapitel 3, Vers 3, das sagt Paulus, unser Leben ist zusammen mit dem Christus verborgen in Gott. Also das machen wir jetzt auch, ne? Unser Leben, das sind wir, ist verborgen zusammen mit mir, nämlich mit dem Christus. Hier, jetzt sind wir in dem Christus drin. Die Puppe ist jetzt der Christus und das ist Gott. Unser Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Verstehst du das? Und damit ist das Theater zu Ende. Ne? Jetzt, wenn du jetzt überlegst, innere Feinde haben keine Chance, welche haben denn die äußeren? Die haben auch keine Chance. Also es muss alles erst durch Gott und Christus an uns rankommen und von innen genauso. Ist kein Unterschied. Und diese beiden Texte machen das deutlich. Und wenn wir an dieses Bild denken, dann ist das Thema, was wir heute Morgen besprechen, der geschieht nach deinem Glauben, eigentlich überflüssig. Da könnte man jetzt Amen sagen, aufhören, ne? Weil wenn du das mitnimmst, dann kann dir gar nichts mehr passieren. Und das, denke ich, ist ungeheuer wichtig, dass wir uns das ständig vor Augen halten, welchen Stand wir haben. Das ist ein Schutzschild, durch den gar nichts hindurch kann. Weder von innen noch von außen. Und daran erkennen wir jetzt auch, dass all die Bibeltexte, die uns das vielleicht von verschiedenen Seiten beleuchten, alle recht haben und die uns alle helfen. Wenn du jetzt dieses Bild im Sinn hast und du liest die Bibel und es kommt zum Text, dann weißt du, ich bin in dieser Situation, wie die Matroschka das hier demonstriert hat, da kann mir eigentlich überhaupt nichts passieren. In Römer 8, Vers 28, das Wort kennt ihr auch, da steht in normalen Bibeln, Moment, das muss ich überlegen. Gott lässt alle Dinge zum Guten zusammenwirken oder so ähnlich für uns. Ne? Also alle Dinge, das steht ja eigentlich nicht dort, da steht alles, was es gibt. Und jetzt müsste man noch lesen, wirklich nicht die Dinge wirken, sondern da steht ja dritte Person Einzahl, also er wirkt, müsste man sagen, Gott wirkt. Also da steht dann wirklich, das kann ich besser, in Römer 8, 28, er ist es, der alles uns alles zum Guten zusammenwirkt. So steht das da wirklich. Er wirkt, Gott wirkt. Wenn ich in diesem Stand bin, wie es die Mandroschka deutlich gemacht hat, dann weiß ich, alles, was mir im Leben begegnet, ist ja erst an Gott vorbeigekommen, ehe es zu mir kommt. Also benutzt er jetzt dieses Üble, was ich als Übel empfinde, um daraus für mich was Gutes zu machen. Ich begreife manchmal nicht, warum das so ist. Das merkst du erst viel später. Vielleicht merken wir manches erst, wenn wir beim Herrn sind und zurückgucken können.
In dem Lied Nummer 18 von Adolf Heller ist das genau gesagt. Alles, was an uns herankommt, musste erst an Gott vorbei.
Ja, so danke. So ist es, ne? Jetzt wissen wir noch, in Johannes 3, Vers 16 wird uns gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, steht in deiner Bibel. Ich lese das anders, nämlich wörtlich. So sehr liebt Gott den Kosmos, steht dort, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also Gott liebt den Kosmos, Kosmos sind Engel und Menschen, alles was dazugehört. So sehr liebt Gott den Kosmos, was ist denn jetzt mit mir? Bin ich jetzt der Letzte und Schlechteste in dem ganzen Kosmos? Also wenn ich schon glauben darf, dann menschlich gesprochen gehöre ich doch mindestens zu den positiven Dingen dieses Kosmos. Also wenn er den Kosmos liebt, auch das, was schlecht ist, und hat deswegen seinen Sohn geopfert, dann liebt er mich mit Sicherheit noch mehr. Und diese Tatsache müssen wir uns doch ständig mal bewusst machen. In Philipper 4, Vers 19, wir haben vorhin schon ein paar Verse vorher draus gelesen, da sagt Paulus dann am Ende des Kapitels: Mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist der Höhepunkt seiner Argumentation. Philipper 4, 19. Mein Gott wird all euren Bedarf vervollständigen. Ja, Moment, da fehlt mir doch dann auch gar nichts mehr. Wenn das so ist, wenn ich das glauben kann, und jetzt sind wir wieder beim Thema, wenn ich das glauben kann, dann geschieht mir gemäß meinem Glauben. So einfach ist das, weil ich glaube, dass das stimmt. Und Gott hat mich nicht belogen in seinem Wort, sondern er sagt, was wirklich Sache ist, und ich darf es glauben. Dazu kommt nun, und das wäre ein weiterer Punkt in unserem Thema, der geschieht nach deinem Glauben, dass offensichtlich dann auch das Wirken Gottes in meinem Leben nach außen irgendwie sichtbar wird. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, du kannst da viel erzählen, ich sehe davon nichts. Und ja, wenn wir in die biblische Geschichte gucken, da gab es Glaubensmänner, die haben auch nichts gesehen und trotzdem war es da. Ich denke an Abraham, von dem sagt Paulus in Römer Kapitel 4, der hat geglaubt, dass Gott aus Toten Leben machen kann. Und deswegen, Gott hat es ihm gesagt, ich mache dich zu einer großen Nation, ich mache dich zu viel, viel Volk. Und er hatte keine Kinder, mit 90, mit 100, hat er dann den ersten Sohn gekriegt von seiner Sarah, die war 90. Ja, und jetzt sagt uns der Römerbrief, er hat geglaubt, Gott hat mir das versprochen und dann macht er das auch. Meine Frau ist zwar viel zu alt, um Kinder zu kriegen, aber wenn Gott das gesagt hat, muss es offensichtlich noch funktionieren, ne? So ganz treu doof, sage ich mal, wie das manchmal in der Welt gesehen wird. Arthur Moore hat mal gesagt, ich bin so dumm, dass ich alles glaube, was geschrieben steht. Und ich denke, so dumm bin ich auch und etliche von euch sicher auch oder alle, das wäre natürlich hervorragend. Dann sind wir eben alle so dumm und glauben, was da steht. Steht da noch was geschrieben im Psalm 145 im Vers 13. Nur leider in deiner Bibel nicht so ganz so klar erkennbar. In Psalm 145, 13 heißt es, deine Regentschaft ist eine Regentschaft in allen Äonen. Die anderen Bibeln schreiben alle, dein Königreich ist das Königreich aller zukünftigen Zeiten oder so ähnlich. Das steht aber nicht dort, sondern da steht, Gott regiert in allen Äonen, das heißt auch in den Vergangenen und in dem Jetzigen und überhaupt. Er hat nur diesen jetzigen bösen Äon an den Teufel verpachtet, so könnte man das nennen. Der Oberherrscher ist er immer. Gott regiert in allen Äonen, Lob Psalm 145, 13. Wenn ich das doch weiß, dann weiß ich auch, dass mir eigentlich gar nichts passieren kann. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter. Wir haben ja die Matroschka schon besprochen, was alles in uns ist und um uns. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern in Lukas 17, 21, diese Regentschaft, dieses Königreich. Königreich ist für mich ein bisschen irreführend, weil unter Königreich verstehen die meisten, glaube ich, das 1000-Jahr-Reich oder sowas. Die Regentschaft, die königliche Herrschaft heißt ja das Wort eigentlich. Und königliche Herrschaft ist nicht nur ein begrenzter Zeitraum, wenn es um Gott geht, sondern was dauerhaft Endloses. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese Regentschaft Gottes, Lukas 17, 21, diese Regentschaft Gottes ist in eurem Inneren. Ja, da übersetzen viele Bibeln, es ist in eurer Mitte, weil Jesus, der König, anwesend war und so, ne, wird das meist erklärt, um die Sache abzuschwächen oder weil man nicht glaubt, dass das Wirklichkeit ist. Dieses Wort, was da steht, entos, also im Inneren, das gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Die zweite Stelle steht in Matthäus 23, 26, da redet Jesus von dem Inneren des Bechers und macht die Pharisäer da verantwortlich für ihre Heuchelei. Das Innere des Bechers, wo ist denn das Innere des Bechers? Das ist nicht außen, das ist auch nicht in meiner Mitte, das ist eben innen drin. Das ist innen drin im Becher. Und wenn Jesus sagt, die Regentschaft Gottes ist inwendig in euch drin, dann ist das so, dann muss ich das nicht wegreden, sondern seine Regentschaft ist auch in meinem Inneren. Und wenn dann jemand Droschka denkt, wenn er persönlich zusammen mit Christus in uns ist, was fehlt denn dann noch von der Regentschaft Gottes? Doch gar nichts. Ne? Es ist alles da. Und deshalb wissen wir, ihm gerät nichts außer Kontrolle. Er hat alles im Griff. Gott regiert immer und überall. Und alles geschieht mit seiner Genehmigung. Selbst der Teufel kann nicht machen, was er will. Denk an die Hiob-Geschichte. Der muss vorher fragen, dürfe ich mal dem Hiob was antun? Was sagt Gott, ja, so viel. Ne? Und dann kommt er wieder und sagt, ja, das war noch nicht genug, ich möchte noch ein bisschen mehr. Und dann kriegt er wieder ein Stückchen genehmigt. Aber er darf nie zum Äußersten gehen. Also Gott entscheidet auch über sein Werkzeug, dass der Satan heißt, was der machen darf oder nicht machen darf. Es gibt ja Religionen, auch die, aus der ich komme, die alles dem Teufel unterschieben. Alles, was ihm nicht gefällt, kommt vom Teufel. Und das hat der freiwillig und eigenständig irgendwie gemacht. Ne? Gott sitzt da dann irgendwo anders und jammert, dass der Teufel macht, was er will. Und das ist ein schrecklicher Gedanke. Also meine Bibel sagt gerade das Gegenteil. Es sagt mir, Gott steuert auch den Satan. Er darf nicht machen, was er will. Also ist der Wille Gottes in seinen Handeln souverän. Und wenn wir das wissen und in Christus sind und denken wieder an die Matroschka, kann uns eigentlich überhaupt nichts passieren. Noch ein Beispiel dazu. Die Geschichte mit Mose, Israel und dem Pharao ist ja weitreichend bekannt. Das erste Wunder, was Mose zusammen mit seinem Bruder vor Pharao gewirkt hat, war ja wohl, dass der Stab zur Schlange wurde. Der Aaron soll seinen Stab da hinwerfen, da wurde eine Schlange draus. Und jetzt haben die Zauberer von Ägypten das auch gekonnt. Die haben ihre Stäbe hingeworfen, das sind Schlangen geworden. Warum erzähle ich euch das? Der Pharao hat jetzt gesagt, ja Mose, das war nichts Besonderes. Meine Leute können das auch, ne? Du bist auch bloß ein Zauberer. Vergiss es, ne? Aber da ist ja noch was passiert. Dann hat die Mose-Schlange sozusagen die anderen alle gefressen. Und hat bewiesen, dass sie stärker ist. Das war schon mal was, ne? Aber was wir daraus lernen ist, wenn die anderen Geister schon so gewaltige Dinge tun können, wie viel mehr kann unser Geist, nämlich Christus, zusammen mit Gott in uns bewirken? Wenn die Dämonen schon Wunder vollbringen können, nämlich Stäbe zu Schlangen machen, es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, dann kann Gott noch viel mehr. Da ist er stärker und größer als die Dämonen. Also muss ich mich vor solchen Dingen nicht fürchten. Es gibt in der Welt Leute, die machen mit Engeln Geschäfte. Das ist kein Witz, das ist nachweisbar, das ist so. Es gibt Engelmächte, die Menschen direkt helfen und auch wirtschaftliche Interessen vertreten können. Das ist was ganz Normales. Es geht hinein bis in ganz prominente Leute, Politik und Wirtschaft, die sich sozusagen von Engelmächten auch beraten lassen und gewisse Dinge vorher planen damit und so weiter. Das geht bis in ganz einfache Sachen hinein, dass du bei einer Frau, die mit Engeln Geschäfte macht, dir eine neue Waschmaschine bestellen kannst. Hast vielleicht noch nicht gehört oder wie, aber das ist so, ne? Das ist nachweislich, das funktioniert auch. Du kannst auch einen Parkplatz bestellen beim Engel, wenn du irgendwo hingehst, wenn du diese Kontakte hast. Für mich ist nur insofern interessant, ob du das jetzt glaubst oder nicht, ist eine andere Frage, können wir ja noch drüber reden, dass wenn diese Engelmächte offensichtlich so ganz primitive Dinge in unserer Welt schon wirken können, wie viel mehr kann denn dann Gott in Christus in uns machen? Darum geht's mir doch. Diese Beispiele von der Macht anderer Geister, vielleicht hast du andere Erlebnisse gehört oder selber gehabt mit anderen Mächten oder Geistern oder wie auch immer. Die haben eine gewisse Macht, die haben einen gewissen Einfluss, die können was bewirken in dieser Welt. Natürlich mit der Genehmigung Gottes, keine Frage. Aber wie viel mehr müssen wir dann machen können in Gänsefüßchen? Nämlich wenn wir glauben, dass uns gemäß unserem Glauben geschieht. Und solche Beispiele sind für mich ganz entscheidend und prägend auch. Und wenn Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, steht da wälzen, wälzt sie auf ihn. Das ist ein Hebraismus aus dem Alten Testament, so wie man ein Rad dreht, so wälze ich meine Sorge auf ihn. Und dann heißt es bei Petrus, denn er ist es, der sich um euch kümmert. Wenn ich das glauben kann, dann geschieht mir gemäß meinem Glauben. Nächster Grundsatz in diesem Thema ist, fürchte dich nicht. Auch dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die ihr alle in 1. Korinther Kapitel 10 lesen könnt. Ich will sie nur kurz erzählen. Der Grundsatz nämlich ist, dass eine Sache oder ein Geist nur dann Macht über dich hat, wenn du ihm diese Macht gibst. Also nur wenn du gestattest, dass er wirken kann, wird er das tun können. Dort ist in 1. Korinther 10 haben wir diese Geschichte mit dem Götzenopferfleisch. Da sagt Paulus, du kannst alles essen und das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn da jemand ist, der glaubt, dass der Götze, bei dem das Fleisch gelegen hat, noch Macht hat in diesem Fleisch, dann sollst du es nicht essen, um deinem Bruder sozusagen nicht keinen Anstoß zu geben. Aus dieser Geschichte, die du mal in Ruhe lesen solltest, ziehe ich folgende Schlussfolgerung. Wenn dieses Fleisch tatsächlich als Medium Macht hätte von diesem Geist, der angeblich dahinter steht, dann dürfte auch der Starke das nicht essen. Aber Paulus sagt, wenn du ein Starker bist, kannst du das essen, das macht dir überhaupt nichts aus. Diese Geschichte zeigt mir, dass äußere Feinde oder innere Feinde, und denk wieder an die Matroschka, nur dann bei uns wirken könnten, wenn wir ihnen diese Macht geben. Also wenn der Bruder schwach ist und sagt, das Götzenopferfleisch, das weiß ich nicht, da ist noch ein Dämon drin, das esse ich nicht, dann hat das nur Wirkung, weil er das so sieht. Der geschieht nach deinem Glauben. Das ist das Prinzip auch da. Wenn ich doch glaube, dass der Dämon über mich gar keine Macht hat, dann kann ich das Fleisch oder was immer das ist essen, weil ich weiß, der kann mir eh nichts tun. Aber dazu fehlt eben, oder musst du diese Überzeugung haben, diesen Glauben haben. Kein Feind hat Macht über uns, wenn ich weiß, dass ich in Christus bin und er in mir. Und da kann kommen, wer will. Wir haben unsere Versammlung am Anfang, auch jetzt noch in der Musikschule, und die haben so einen Bastelraum. Und in dem Bastelraum, da haben die auch so dämonische Fratzen aus Styropor gemacht, die Kinder, was weiß ich, und die hingen da an der Wand. Eines Tages haben wir Versammlungen und mussten ausweichen, weil das unser normaler Raum war besetzt und sind in diesen Bastelraum geschickt worden. Jetzt sagt mein Bruder, der das mit mir zusammen macht, hier drinnen fühle ich mich gar nicht wohl. Ne? Rundrum diese geschnitzten Masken und was da so ist. Und da habe ich dann vor der Versammlung allen gesagt, so, ihr braucht kein Bedenken haben wegen dem geschnitzten Zeug hier. Wenn hier noch ein Dämon drin ist, dann wird er ganz schnell verschwinden, wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen. Da hörst du am Schlüssel doch nur noch Pfeifen. Das sind die fort, verstehst du? Ihr müsst da keine Bedenken haben. Also das Wort ist viel, viel stärker. Lasst euch nicht von solchen Geschichten beeinflussen. Also wir müssen aufpassen, dass wir den Dämonen keine Macht geben, wenn es schon so einen Moment gäbe in unserem Leben. Das ist völliger Unsinn. Die haben keinerlei Angriffsfläche bei dir. Wir müssen uns mit denen überhaupt nicht beschäftigen. Was ist denn passiert, als Jesus einem Dämonenbesessenen begegnet ist? Der hat sich geschüttelt, so lass mich in Ruhe. Ne? Die Dämonen wollen gar nichts mit Jesus zu tun haben. Das Gegenteil ist nämlich der Fall, die reisen aus. Also wenn wir in Christus sind, trauen die sich überhaupt nicht daher, da wo wir sind. Und wenn ich das glauben kann, geschieht mir gemäß meinem Glauben. Wer sich fürchtet, bleibt Knecht oder Sklave seiner Furcht. Wenn ich weiß, dass ich mich nicht fürchten muss, weil ich in Christus bin, dann bin ich frei. Denk an die Geschichte David Goliath. Ein Bruder hat mal gesagt, warum hat denn der 5 Steine genommen? Ja, ganz einfach, das sind 5 Worte. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das waren die 5 Steine. Also, egal wie du das siehst, ist ein schönes Beispiel. Und David hat sozusagen in seinem Vertrauen auf Gott diesen Riesen zur Strecke gebracht. Also müssen wir doch, wenn wir solche Geschichten lesen und hören und glauben dürfen, wissen, wenn das damals funktioniert hat, funktioniert das auch heute noch. Warum soll das heute nicht mehr so sein? Gott ist immer dasselbe. Also mir geschieht gemäß meinem Glauben. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie am See Genezareth waren. Wir haben ja gestern die Wellen gesehen. Sagt er, wir fahren ans andere Ufer. Und da steigen die ins Boot. Und dann auf dem See, was da passiert, wisst ihr, kommt Wind, die haben Angst, Jesus schläft. Und dann wecken sie ihn und sagen, Mensch, du kannst doch nicht schlafen, jetzt gehen wir gleich unter, ne? Kümmere dich mal darum. Ich rede das jetzt ganz frei. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ihr Kleingläubigen. Also da sitzt in meinem Boot sitzt Jesus. Und jetzt sagt er zu mir, wir fahren ans andere Ufer. Und wenn ich jetzt diesen Glauben habe, von dem wir heute Morgen reden, weiß ich, der hat gesagt, wir fahren ans andere Ufer. Ob das unter Wasser ist oder über Wasser oder wie, das spielt ja keine Rolle. Auf alle Fälle, wir kommen da an. Er hat es doch so gesagt. Das wäre der Glaube, von dem wir reden. Ich weiß, wenn wir im Boot gesessen hätten, hätten wir auch gejammert. Keine Frage. Ich vorneweg garantiert. Weil die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Aber wir müssen noch mal drüber reden, verstehst du? Wir müssen noch mal gucken, was ist die Wirklichkeit des Glaubens an solchen Beispielen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Brüder und Schwestern unter uns, die nicht gejammert hätten in dem Boot. Na, wer weiß es. Wie gesagt, denn Jesus hat gesagt, wir kommen ans andere Ufer und jetzt sei still, ne? Oder so. Also wir sprechen uns gegenseitig dann auch Mut zu.
Und Paulus das ja auch gemacht hat, ne?
Beim Schiffbruch, genau, ne? Und du siehst also, es gibt auch das andere Beispiel. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir uns ganz bewusst machen, wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Dazu gehört auch noch die Stille, über die haben wir schon zum Teil geredet und auch im Lied gesungen am Eingang. Wir haben Beispiele in der Schrift, wo es heißt, auch bei Israel, als die von Ägyptern verfolgt wurden, da sagt Mose, jetzt steht mal still, ne, und guck, was Gott macht. Oder als der Samuel mit dem Saul reden will, sagt er, jetzt bleibst du still stehen, dann hörst du das Wort Gottes. Oder Hiob sagt, ich habe die Stimme Gottes in einem leisen Säuseln gehört. Also es hat immer irgendwas, oder die Macht Gottes hat immer irgendetwas mit der Stille zu tun. Und das ist ganz wichtig, auch mit dem Blick nach oben. Als Jesus bei Lazarus am Grab steht, da rollen sie den Stein weg. Kannst du in Johannes 11 lesen. Da rollen sie den Stein weg und dann steht da und Jesus blickte nach oben und dankte Gott für das, was da passiert ist. Also unser Blick nach oben. Seit vielen, vielen Jahren habe ich mir das schon angewöhnt. Ich gehe ständig, wenn ich draußen laufe oder fahre oder was mache, ich gucke nicht ständig nach oben, wie der Hans Guck in die Luft. Aber verstehst du, symbolisch wissend oder auch wenn ich laufe, direkt in den Himmel und sage Danke und ach und was. Immer diese Verbindung mit meinem Herrn ist immer da. Wie wir gesagt haben, die Tage, die Oberleitung von der Straßenbahn. Also wenn du so durch die Gegend gehst, immer nach oben schaust, buchstäblich und geistlich, dann kannst du sicher sein, dass dir auch gemäß deinem Glauben geschieht. Ich möchte ein letztes Beispiel bringen zu diesem Thema, damit wir auch an der Zeit bleiben. Da lesen wir von dieser Grundlinie der Schrift, die wir ganz am Anfang gehört haben, von Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 17, Vers 21. Und die beiden Verse will ich jetzt auch lesen. Da sagt er, wir sollen niemandem Übles mit Üblem vergelten. Und im Vers 21 heißt es, werde nicht vom Üblen besiegt, sondern besiege das Üble in dem Guten. Der Gute ist natürlich Gott, keine Frage. Aber das Üble in dem Guten besiegen ist eben diese Grundlinie der Schrift, auf die es auch beim Glauben ankommt. Kleines Beispiel, was noch gar nicht so alt ist aus meinem Leben. Wir wohnen in einem Mietshaus mit mehreren Familien. Über uns ein junger Mann, der nie die Treppe putzt. Meine Frau putzt für meine Mutter mit, die wohnt daneben. Und auch bei uns. Und immer wenn sie alle zwei Wochen ist sie dran. Und wenn der in seiner Woche nicht putzt, dann muss sie in der nächsten Woche eben den seinen Dreck auch noch mit wegmachen. Ja, okay, damit könnte man ja leben. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, wir probieren das mal aus. Wir besiegen mal das Üble in dem Guten. Ich will das wieder mal ganz praktisch erleben. Das ist ja nicht das erste Beispiel. Ich sage, jetzt hängst du dir eine kleine Tafel Schokolade an die Tür und schreibst drauf, vielen Dank fürs Treppeputzen. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht. Und die Schokolade war jedes Mal weg. Und dann kam er eines Tages und hat gesagt zu meiner Frau, sie brauchen die Woche keine Treppe putzen, ich putze das ganze Haus. Und da hat er das erste Mal das ganze Haus geputzt. Und dann hat es wieder mal nachgelassen, ich dachte, du musst wieder Schokolade hinhängen, sonst funktioniert das nicht. Ne? Und dann hat sie wieder Schokolade hinhängen und es ging wieder. Dann hat er wieder mal das Ganze ausgeputzt und nur sein Stück, verstehst du? Und dann hinterher habe ich gesagt, jetzt musst du hingehen und sagen, danke, ne, dass er das gemacht hat. Und nicht, wurde ja Zeit, dass du das mal gemacht hast. Also immer positiv. Und das haben wir auch so gemacht. Und jetzt putzt er ab und zu das ganze Haus. Also wir haben ihn noch nicht dazu bringen können, dass er das jetzt regelmäßig macht. Aber es ist schon mal allerhand. Ne? Er putzt ab und zu das ganze Haus. Und in der Woche muss meine Frau gar nichts putzen. Ne? Ist auch schön. Also so kann man in ganz kleinen Beispielen auch erkennen, wie das Üble durch das Gute besiegt wird. Weil das Üble kann das Gute nicht ertragen. Wenn du immer das Üble mit Gutem beantwortest, muss das Übel aufhören, weil das für das Übel unerträglich ist, Gutes zu erfahren. Und wenn ihr solche Beispiele in eurem Leben ganz bewusst wahrnehmt, gibt es viele, viele, ich könnte noch eine Weile davon erzählen, dann wirst du auch solche Wunder erleben und dann wirst du erleben, dass dir gemäß deinem Glauben auch geschieht. Und deshalb zum Schluss und als Zusammenfassung, macht euch bewusst, dass in euch die größte dynamische Kraft, die es überhaupt gibt, vorhanden ist, nämlich Gott in Christus und um uns herum auch. Und wenn wir das glauben dürfen, dann wird uns gemäß unserem Glauben geschehen. Amen.